einigen Wänden hat der Müll quasi den Diebstahl halt geschützt.
Sommerfeld, das ist so besonders.
Das ist schon sehr, sehr schön. Also mein erster Gedanke war, hier würde ich auch schon ganz gerne selber mal drin wohnen.
Also Knut plant unser Schlafzimmer da oben am zweiten Stock.
Ja, also 2032. Also.
Kann auch ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen. Ja. Das Bett, das dauert auch nicht lange.
Nee, ach, das
du hast doch mehrmals.
Ich habe auch schon da geschlafen, aber die Fledermäuse stören immer so sehr. Ja. Ich denke nicht viel drüber nach, bin relativ einfach gestrickt, habe ein schlichtes Gemüt und blende die Risiken aus. Und Christina sagt, wenn sie vertraut ihrem Mann. Also.
Super, so macht man das.
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute haben wir uns mit dem Gutshauspott mal wieder ganz weit in den Norden an den Strelasund bewegt. Wir sind in Sommerfeld und sind hier verabredet mit Christina Ahlefeld und Knut Splitt-Henning.
Guten Tag.
Ja. Herzlich willkommen in Sommerfeld.
Wann seid ihr denn das erste Mal nach Sommerfeld gekommen? Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern?
Du war erst mal da, Knut.
Ja, also ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, das war am 12.12. Was war das, 20...
Nee, 13.12. Das war der Tag.
Ja, also ja, nee, aber am 12.12. waren Leo und Marcel bei uns zu Besuch vom Gutshaus Turo. Und wir haben uns über Gutshäuser halt unterhalten. Und da habe ich halt gesagt, naja, es gibt nicht mehr so viele interessante oder spannende Objekte, die irgendwie auch noch wirklich einer Rettung halt bedürfen oder beziehungsweise die noch nicht so weit über die Wuppe halt sind, dass man das irgendwie machen sollte. Und dann sagte Marcel, ja, wir müssen doch mal wieder gucken. Vielleicht
können
wir
irgendwas. Er hat erst gefragt, ob das du nicht bereut, Döhlitz zu verkaufen zu haben.
Ja, stimmt. Aber
sagst du, nein, das hat super.
Wir waren nämlich am Tag davor bei Ronald in Döhlitz.
Und du findest das Beste für Döhlitz.
Ich fand, das war super in Döhlitz. Und naja, okay, und jedenfalls haben wir dann halt gesagt, naja, und irgendwie seltsamerweise habe ich mich den Abend dann ans weltweite Internet halt gesetzt und dann einmal geschaut und bin dann über einen Artikel von der Landesdenkmalpflege halt gestolpert, die dann über die Probleme des Objektes dann halt berichteten, die dann halt gesagt haben, ja, das Objekt sei halt mehrfach veräußert worden und es gab dort Feuerwehrübungen in dem Objekt und es sei halt sehr, sehr vermüllt und unterschiedliche Sachen. Man ist da schon mal zu einer Bestandsaufnahme reingekommen und die Bilder waren wirklich erschreckend. Also es war wirklich so, dass dort auch auf den Bildern schon zu erkennen, 1,50 Meter hoch der Müll halt drin gewesen ist, die Fenster waren zugemauert.
Um Müll zu vermeiden.
Um Müll zu vermeiden.
Mehr Müll zu vermeiden.
Ja, und es war wirklich so, dass dort, ja, also Vandalismusschäden, historische Baumaterialien wurden entwendet aus dem Objekt und also das Objekt war teilweise geplündert mit Löchern im Dach und genau das hat mich dann natürlich auch gereizt, also dass ich gesagt habe, Mensch, wunderbar.
Da musst du hinfahren.
Muss ich halt hinfahren.
Der erste hast du einen Brief geschrieben an...
Ich habe dann an die Gemeinde halt geschrieben, eine sehr nette Dame im Liegenschaftsamt, wir haben auch immer noch ganz guten Kontakt. Und habe dann halt um Informationen gebeten.
Oder wem das gehört.
Wem das gehört oder an wen die Gemeinde das halt verkauft hatte und warum da noch nichts geschehen ist. Und kurz vor Weihnachten bin ich nochmal illegalerweise hingefahren. Nee, ich bin nicht illegalerweise hingefahren, aber habe dann da auch durch die offenen Fenster und Türen gelugt und so weiter und so fort. Und kam dann ganz begeistert wieder zurück, um Christina dann davon zu berichten. Und dann hatten wir uns...
Zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich.
Ja, aber jedenfalls hatten die vom Amt halt geantwortet.
Oh ja,
sehr, sehr nette Antwort und haben gesagt, ja, also die Gemeinde hatte gerade den Kaufvertrag wieder rückabgewickelt, weil der letzte Investor nicht irgendwo seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Und ja, und dann hatten wir uns zwischen Weihnachten und Silvester dann noch mit dem Bürgermeister dort direkt halt getroffen. Der ist leider jetzt verstorben.
Musst du unterschreiben, das ist auf eigenes Risiko. Und da haben wir auch Papier mit, um Fenster zu messen.
Ja, also es war halt, sag ich mal, wirklich ein sehr, sehr erschreckendes Bild. Also die Treppe in die Oberetage war von ganz oben einmal durchgestürzt durch das Treppenhaus und lag rückwärtig auf der anderen Treppe, also die nach die ins erste Obergeschoss halt führte. Auf der Rückseite war auch ein Eingang und also das ist jetzt auch keine Übertreibung, da war Müll eingelagert, 1,50 Meter hoch.
Aber das war ein tolle Gefühl drin, trotz dem Müll.
Ja.
Ja, ja, das du, war.
Christine hat natürlich gleich wieder dann.
Ein mumifizierte irgendwo im, da habe ich erst beim Fenstermessen, habe ich der erste etwas mumifizierte und der Bürgermeister guckt mir an und dann gehen wir nachher im Festsaal hoch. Und ich sage, Knut, da ist ein mumifizierter Igel. Und Knut sagt, du lass das liegen. Die werden uns nicht den Haus verkaufen, wenn du läufst hier rundherum mit einem mumifizierten Igel hier auf den, in den Arm.
Also Christina findet ja solche Dinge aus dem Kuriositätenkabinett der Natur ja ganz interessant.
So, ich muss es liegen lassen. Und ich hatte so Magebummel, wenn wir wiederkommen, dass das natürlich wäre weg, weil wem nehmen einen mumifizierten Igel weg? Aber dann haben wir...
Wir haben dann halt am Ende relativ gute Gespräche führen können, ja, mit der Gemeinde und auch deren Vertrauen gewinnen können, dass wir ja nicht gleich garantieren können, dass wir das Objekt in eine große Zukunft führen würden, dass dort 27 Arbeitsplätze entstehen und ein großer Hotelkomplex, sondern dass wir das halt sehr, sehr vorsichtig angehen würden und dass es uns in erster Linie um die Rettung des Objektes halt geht.
Und das war auch, weil wir haben gesagt, also Geduld, das ist sehr schlecht mit uns und wir wollten auch sehr gerne, weil 1. März, dann bauen die Vögel ihre Nester und da wäre wir auch nicht alles geklärt mit Grundbuch, aber die haben uns erlaubt, dass wir dürfte das Haus freischneiden, weil es geht natürlich um wie das Haus Braunluft, das war so dicht an den Haus gewachsen und das ist natürlich das Erste, so ein Haus zu befreien und das haben die uns auch erlaubt und dann merkst du auch, jetzt geht es nicht um, wie du sagst, große Hotelbetrieb, das haben die zweimal durchgehabt und jetzt möchte die nur gerne, dass etwas passiert mit das Haus, dass das nicht mehr...
Also die Gemeinde hat uns dann quasi schon vor Eintragung ins Grundbuch dann erlaubt, dort an dem Objekt tätig zu sein. Und das Freischneiden der Bäume, das Wegschneiden der Bäume war halt nicht nur, weil wir die Bäume wegschneiden wollten, sondern man konnte auch mit Containern, ja, du konntest ja keine abstellen und so weiter und so fort. Das war halt, die, ja, Gemeinde hat zwar immer mal wieder was getan, ja, aber das ist halt immer alles wieder ganz wild zugewachsen. Und ja, war schon eine relativ große, schwierige Geschichte.
Und als ihr dann das erste Mal da wart, welchen Eindruck machte das Haus?
Ich war begeistert. Aber da musst du mir gut fragen.
Also der Zustand war natürlich halt irgendwie sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schlecht. Es war einfach extremst viel Arbeit. In dem ganzen Objekt war ja so viel Müll eingetragen worden, dass oben Asbestplatten, Gartenabfälle. Man hat angeleitert, weil unten die Fenster und Türen zugemauert gewesen ist, haben Leute, die dort ihren Müll entsorgen wollten, angeleitert und oben den Müll in das Objekt halt verfüllt.
Erste Stock.
Der Müll war aber auch wiederum ein sehr, sehr interessanter Beitrag zum Retten des einen oder anderen Stücken baukulturellen Erbes. Es gab in vielen Räumen Wandpaneele, also Lambrisse und so weiter und so fort, die alle geklaut wurden und auch Türen, die halt geklaut wurden. Aber dort, wo da so viel Müll gewesen ist, haben sich die Diebe dann nicht mehr daran gemacht, den Müll beiseite, ja, zu schieben. Das heißt, wir haben an einigen Wänden hat der Müll quasi den Diebstahl halt geschützt. Und dann war es halt so, wir hatten Freunde und auch Helfer mit dabei, um Müll zu entsorgen. Aber sehr, sehr viel Müll ging durch Christinas und meine Hände. Ganz einfach, weil es sehr, sehr schwierig ist, was ist dort jetzt kürzlich erst eingetragen worden und wo ist ein Teil von einer barocken Fliese oder wo ist vielleicht noch ein Teil von einer alten Tür oder ein alter Beschlag. Und es war halt sehr, sehr erstaunlich. Ich denke, bei 1-2% des Mülls oder etwas weniger handelte es sich dann um Objekte aus dem Haus, also Originalobjekte aus dem Haus oder die mit der Geschichte des Hauses halt zu tun haben. Und auch jetzt in der letzten Phase, als wir auf dem Dachboden noch aufgeräumt halt haben, da kommt immer unter den Brettern so viel Müll zutage, aber es ist immer 1-2% Müll mit dabei, der aus einer verschwundenen Zeit der letzten Jahrhunderte halt gewesen ist. Also bis zu 300 Jahre alte oder 350, 400 Jahre alte Fliesenstücke, teilbarocker Flaschen, Dokumente, Versicherungsunterlagen der Schevenbachs, also der vorherigen Eigentümer und all diese ganzen Dinge. Das heißt, wir mussten den kompletten Müll sichten. Und,
aber 2% reicht auch. Das ist Minimum, um man auch weitermacht, um in Hoffnung etwas mehr zu finden.
Ja.
Also weil weniger, ich glaube, da sind wir frustriert. Ja, also ich glaube, 2%, das hat 2,5.
Und das Interessante ist, also Christina hat ja auch eine Passion wie Pilze sammeln und Christina wird dann immer süchtig, wenn man irgendwie dann halt was findet und um die Ecke und so weiter und so fort. Also du hast sehr, sehr viele Dinge halt gefunden. Also vielleicht.
Du hast mir Angst, dass ich runterfalle.
Ja, okay, dann Christina geht dann auch immer die Risiken halt ein.
Oder wärst du abgelenkt von, ich bin nie runtergefallen. Also nie mehr was passiert.
Mhm. Aber du hast halt sehr, sehr schöne, also sehr viele von den barocken Fliesenteilen hast du halt entdeckt. Das Wappen der Schädenbachs und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann immer ganz, ganz schön, wenn man halt durch Gartenabfälle, Gartenschläuche, Asbestplatten, Stücke, dann plötzlich irgendwo einen Gruß aus der Vergangenheit, wo dann die Geschichte plötzlich auch plötzlich in die Gegenwart halt reicht.
Die Großlandplatten haben wir auch eben auf dem Grundstück gefunden. Ja. Die, was drinnen fehlt im Haus. Ja, das ist
wirklich so.
Die 2%
sind wirklich so, als wenn einem da plötzlich einer aus der Vergangenheit die Hand reicht oder irgendwie so ein kleiner Blick durchs Schlüsselloch in die Vergangenheit irgendwie so etwas.
Und wie das hat überlebt und warum, das ist auch nicht weg.
Ja. Mhm.
Wie kann man denn das Haus charakterisieren? Es ist ja nicht das klassische Gutshaus, so wie man sich es jetzt vielleicht vorstellt, so wie andere Gutshäuser. Es ist ja schon sehr besonders. Könnt ihr das Haus mal beschreiben, auch so von seiner Geschichte her?
Oh, das muss Knut machen.
Das muss ich machen?
Ja, da bist du mir textfestig.
Das Objekt ist ein sehr, sehr altes Objekt. Es geht also vielleicht irgendwie zurück auf das späte 14. Jahrhundert, also 1390 vielleicht. Und es ist ein sehr besonderes Objekt dadurch, dass es sich um ein bürgerliches Gutshaus handelt.
Oder also festes Haus.
Ja, also erstmal um ein festes Haus. Also es war wahrscheinlich ein Wehrgebäude des Bürgertums. Und außerhalb der Hansestädte oder halt auch außerhalb von Handelsstädten wie Nürnberg oder auch Venedig oder Florenz hat das aufstrebende Bürgertum angefangen, auch Wehrgebäude halt zu bauen. Das heißt, die Weltordnung, Kirche und Adel regieren die Welt.
Gott
möchte das gerne so haben, dass Kirche und Adel die Welt halt regieren. Und
die verteidigen
und
auch den Welt.
Und plötzlich kommt dann halt irgendwie das Bürgertum dann halt auf und das Bürgertum kommt dann halt zu, und die wollten dann auch natürlich ihre Macht und wollten auch etwas repräsentieren. Und da war es wohl allerhöchstwahrscheinlich, also in der, dass die Familie Wulflam dieses Objekt dann halt gebaut hatte. Das war also ein Bürgermeister von Stralsund. Und wenn man sich vorstellt, als dort die Grundsteine gelegt wurden, ja,
für ein
Objekt in Sommerfeld, da war die Erde noch eine Scheibe. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Machu Picchu war noch gar nicht angefangen. Mansa Musa, der reichste Mann der Weltgeschichte, kam gerade von seiner Pilgerreise aus Mekka zurück. Die Russen wurden gerade von den Mongolen geschlagen und
die Ming-Dynastie
war gerade mal 50 Jahre alt. Das ist schon irgendwie, ja, und da war es dann halt so, dass die Familie Wulflam dieses Objekt halt erbaut hat. Familie Wulflam ist in Ungnade halt gefallen und am Ende sind die alle ums Leben gekommen. Wäre auch verwunderlich nach all diesen Jahren, wenn einer von denen noch leben würde. Aber
das war natürlich auch, wenn du versuchst, den Adel da anzustinken, oder wie sagt man das? Das ist auch gefährlich. Das ist nicht, was Gott wollte haben.
Naja, und nachdem war es dann noch eine Familie Smitherlöw und eine Familie Semno, also für die Leute, die mit Stralsunder Geschichte oder so etwas zu tun haben oder auch mit der Hanse-Geschichte. Das sind also auch sehr, sehr einflussreiche Bürgermeisterfamilien gewesen. Und also der Wulflam war einer der einflussreichsten Menschen im gesamten Ostseeraum zu dem Zeitpunkt. Und als er das Haus halt bauen ließ, da waren die Medicis noch Müllermeister außerhalb von Florenz. Ja. Und er war schon einer der wichtigsten und mächtigsten Menschen der Ostsee. Er war Verhandlungsführer der Hanse mit der Kalmar Union. Also Entschuldigung, meine Geschichtsdaten, ich glaube 1392, 93 oder so etwas ist Königin Margrethe die erste natürlich von der Kalmar Union in Stralsund gelandet und der Wulflam hat sie da halt begrüßt und das war, also die waren halt miteinander, also sie hat ihn als ihren Freund halt bezeichnet, ja. Als Nichtadligen und das ist eigentlich die ganz interessante Geschichte. Es gab Hunderte von Wehrgebäuden des Bürgertums im späten Mittelalter, auch im gesamten Ostseeraum, auch bei Nürnberg stehen halt noch welche und natürlich auch außerhalb von Venedig und Florenz. Aber gerade im Ostseeraum ist dies wahrscheinlich eines der wenigen, wenn nicht das einzige, über mehrere Etagen erhaltene Wehrgebäude des Bürgertums aus dem späten Mittelalter. Ja, also insofern schon ein etwas anderes Gutshaus.
Könnt ihr das nochmal optisch kurz erklären?
Naja, es gibt natürlich einmal, also dass das Objekt sich von der Geschichte her von normalen Gutshäusern halt unterscheidet. Das ist einmal das, dass es halt sehr, sehr wenige bürgerliche Gutshäuser halt insgesamt halt gibt. Aber die haben halt auch eine andere Bautechnik halt verwendet. So wie Kirchenbauten, aufgebaut sind oder Trutzburgen wie Trutzburgen, so haben sich diese bürgerlichen Menschen dort eher daran orientiert, wie Stadtpaläthäuser halt gebaut wurden. Und Sommerfeld liegt ja nun auch nur ganze, ich weiß es nicht, 10 Kilometer von der Stralsunder Innenstadt entfernt und man quasi die Bautechnik, die man von dort aus dann gehabt hat, also ist quasi mehr wie ein städtisches Palais gebaut, als wie ein typisches Gutshaus, was zur selben Zeit dann dort vor Ort gebaut wurde.
Ihr habt die Entscheidung relativ schnell getroffen, ihr standet davor, ihr habt das Haus gesehen. Wie ist denn die Idee da gereift, was draus zu machen?
Da ist immer das zu retten oder zum... Also wir sind immer erstmal retten und da kann man immer später überlegen, wie kann so ein Haus benutzt werden. Das kannst man nicht vorher wissen. Das musst du erstmal mit den Räumen das Haus kennenlernen.
Also ich habe sofort gesagt, ich würde ganz gerne, also als ich da oben im Dach gewesen bin und dieser Blick, also und man kann, hat ja auch eine direkte Blickbeziehung, also man vom Objekt, dass man die von der einen Seite die Marienkirche von Stralsund sehen kann und über den Baumwipfeln sieht man dann auch noch ein bisschen was von der Rügenbrücke. Also man fühlt die Luft der Ostsee dort direkt, also von der Luftlinie sind das, ich weiß es nicht, 2 Kilometer oder so etwas. Also man fällt jetzt nicht gleich hinein, aber das ist schon sehr, sehr schön. Also mein erster Gedanke war, hier würde ich auch schon ganz gerne selber mal drin wohnen. Aber es war halt so extremst weit von diesem Stadium entfernt oder von diesem Punkt halt entfernt, dass man auch nur daran glauben konnte, da irgendwann mal selber drin hausen zu können, weil es halt in einem wirklich sehr, sehr desolaten Zustand halt ist und noch immer ist. Und ja, und ich weiß es nicht. Also Christina ist noch immer ein bisschen skeptischer, was das Objekt angeht. Das Objekt gefällt ihr gut.
Also wegen Konzept oder Plan, das hat uns, wir haben mit Renzo, wo wir haben hier angefangen, da haben wir das mit der Ferienwohnung oder verschiedene Ideen. Aber dort war es klar, es soll ein Haus sein, so viel wie möglich zu erhalten, so viel wie möglich, dass man das nicht invasiv wird, also nicht mit Stromkabel reingefräst, dass man versucht, dass man die Gefühl so haben, wie das sein könnte.
Das Haus hat diese Aura und an sich möchte man auch... Möchte man das auch, was jetzt diese Aura halt hat, nicht zerstören? Also eigentlich möchte man so wenig wie möglich an dem Objekt halt machen.
Eigentlich ist das wunderschön. Du hast die Kronleuchter, da hast du den Kerzen. Und eigentlich, dass man auch nicht mit viele Räume und Badezimmer, aber dass man eigentlich hat dieses Gefühl von ein Haus, eine Familie.
Christine hatte auch vorher schon immer mal die Gedanken, so einer Eremitage oder sag ich mal, sich zu reduzieren. Also das heißt, auch ein Objekt zu haben, das hatten wir hier im Dorf einmal angedacht, also ein Objekt zu haben, was nicht den vermeintlichen modernen Standards von heutzutage halt entspricht und eventuell auch keinen Strom auf den Zimmern halt hat und wirklich sich dann dadurch auch so anfühlt wie ein solches Haus. Und
du hast die ganze Sache jeden Tag und immer, musst du auch, und das geht immer um... Man möchte gerne etwas anderes erleben im Urlaub, als Retreat. Und am Ende fordern die ganzen Standards wie zu Hause. Und das fanden wir auch damals hier mit Renzo am Anfang, dass man, wenn man Holz holt, wie man das am Ende am Abend guckt, okay, wie viel haben wir zurück, verwenden wir das abends, rückt man ein bisschen näher mit der Decke und hat das Aufheben, die letzten Stücken für morgen früh oder... Macht man also abends und morgens, muss erstmal morgens raus und Holz holen. Und das ist alle diese Kleinigkeiten, wo wir plötzlich schätzen auch in Wärme, wo man ganz anders bewusst umgeht. Und ich glaube, da haben wir irgendwas, also dass wir so mit Sommerfeld, das ist so besonders.
Du hattest mal diese eine Geschichte auch, oder hattest auch mal über den Kaffee oder was, als wenn man einen Kaffee halt macht.
Wenn du erstmal holst das Holz, mach den Kochhexe an, stellen den Espresso-Kan oben drauf, aber das, du kannst es nicht schneller machen. Das Holz muss erstmal brennen, das muss erstmal die Wärme und irgendwann wird das warm, Wasser fängt an zu kochen und irgendwann ist das Kaffee fertig. Und diese Kaffee, das schmeckt so viel besser, weil diese ganze, fast wie so eine Zeremonie, was du musst alle durch, vor dahin zu kommen. Und wenn du nicht achtet auf der Feuerstelle, dann geht das aus. Also Feuer ist auch so ein, die wird beleidigt. Und da muss man immer, du kannst nicht, wie wenn du dein Telefon zur Seite legst, dann ist das genau auf die gleiche Stelle, wenn du das wieder in Hand nimmst. Das, so ist eine Feuerstelle nicht. Und da hast du dann am Ende diese Kaffee, wenn du das alles kannst du trinken und genießen, und das kannst du gar nicht mit die beste Kaffee to go oder was das heißt oder Kapsel, weil da ist nicht diese Arbeit davor.
Ich glaube, das Objekt hat uns ein bisschen inspiriert, dass wir wirklich einen Ort schaffen möchten, wenn das alles klappt. Ich meine, das wissen wir ja alles noch gar nicht, ob wir da überhaupt denn die zeitlichen und die anderen Ressourcen dafür halt finden können. Aber wir würden ganz gerne einen reduzierteren Ort da draus halt machen, also mit reduzierten, das, was wir halt heute als Perfektionismus halt bezeichnen. Und der Ort ist einfach so inspirierend in seiner Schlichtheit oder seiner Einfachheit. Und also es ist ein Experiment. Ob das nun glücken wird oder nicht, das werden wir im Laufe der nächsten Jahre herausfinden.
Aber du bist doch immer im
bis. Ich sag, in 2032 bis 34 ziehen wir da ein, aber.
Das haben wir 10, 11 Jahren, ja. Ja. Und das ist auch die Frage, wie viel muss es, also wir können natürlich jederzeit einziehen. Aber welche Standard möchte man haben, wenn man einzieht?
Ja. Lasst uns nochmal auf die jüngere Vergangenheit des Hauses zurückschauen. Die Nachkriegszeit, der letzte Eigentümer war Konrad von Schäfenbach, habe ich gelesen. Wie ging es in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit dem Haus weiter, wisst ihr das?
Naja, es ist wie bei vielen Häusern, dass zunächst erstmal Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht wurden. Es herrscht natürlich auch eine sehr Mangel an Wohnraum, nicht nur bei dem Gutshaus, sondern halt auch bei den Nebengebäuden, Stallanlagen und so weiter und so fort. Da kamen halt auch Flüchtlinge und Vertriebene halt hinein. Aber es war halt immer so, dass der große Saal zum Beispiel mehr von der Gemeinschaft auch genutzt wurde, also von der dann neu entstandenen Dorfgemeinschaft. Also der Gutsherr wurde natürlich vertrieben und da auch seine Familie, und wurde dann halt erzählt, dass dort auch die Damen des Dorfes, die dort auch auf der LPG dann halt gearbeitet haben, dann dort im Winter Handtaschen und Schuhe gefertigt haben, und die haben dann gemeinschaftlich in Hausarbeiter in dem großen Saal dann halt gesessen. Also der war immer wahrscheinlich irgendwie so als Kulturraum genutzt, aber auch als gemeinschaftlicher Arbeitsraum. Aber es waren halt sehr, sehr viele Flüchtlinge und Vertriebene dann halt dort untergekommen. Später war das nicht unbedingt ein begehrter Wohnraum mehr, und Sommerfeld ja auch kein sehr, sehr großer Ort. Und 1986 soll dann wohl die letzte Bewohnerin oder 83 oder 86 ist diese letzte Bewohnerin dann halt ausgezogen. Und wenn sich das jemand anhört und meine gesamte Geschichtserzählung, also der letzten Jahre des Arbeiter- und Bauernstaates, nicht ganz korrekt ist, bitte ich das zu entschuldigen. Das Objekt sollte dann halt abgerissen werden. Eine lokale Baufirma hat halt gesagt, nein, 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 also das können wir ja dann irgendwie erhalten und vielleicht dann an Feriengäste oder irgendwie so etwas halt vermieten. Und dann hatten sie halt auch zu Zeiten des Arbeiter- und Bauernstaates dann noch angefangen, dort irgendwie halt was zu machen und Zement und die Fenster nochmal wieder, Fensteröffnungen zu verkleinern, dem Material, was man dann halt gehabt hat. Aber das ist dann am Ende nicht geglückt, und dann ist dann auch der Arbeiter- und Bauernstaat untergegangen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht eine gute Tat, hat man dann halt noch am Ende vollzogen in dem Versuch der Rettung des Objektes, dass man die 800 Quadratmeter Dachfläche mit Wellasbest.
Eternity-Dach
auf das Objekt halt.
Das klingt schöner.
Und wir sind dem Eternity-Dach halt sehr, sehr dankbar. Ja. Und also es ist jetzt nicht unbedingt schön und es ist nicht unbedingt sehr, sehr hübsch. Aber es hat unter anderem dafür gesorgt, und wir hatten vorhin ja schon den Vergleich, es ist älter als Machu Picchu, aber baulich in einem besseren Zustand, was unter anderem auch an dem Eternity-Dach halt liegt. Ja.
Man muss also immer die Vorteile in die Nacht
auf Machu sehen. Picchu hat kein Ding mehr ein Dach drauf. Hätten die Eternitplatten gehabt, dann sieht es vielleicht anders aus.
Aber man muss das versuchen, das positiv. Und das ist auch nicht so schwer, das ist sehr leicht.
Nein, also das ist schon, natürlich muss das irgendwann halt nochmal runter, das, was wir halt dort geerbt haben. Das soll jetzt auch nicht, steht auch jetzt nicht unter Denkmalschutz, zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Aber irgendwann muss das dann irgendwie runter.
Aber das ist auch den Ziel.
Naja, aber damit war es dann auch jetzt am Ende nicht getan. Dann nach 1990 waren dann irgendwie ein paar Wirren und dadurch, dass das Objekt auch nicht so sehr gewertschätzt wurde, also von anderen Leuten schon, die dort einen Bezug dazu hatten und andere Leute wiederum nicht, so fanden dann unter anderem Feuerwehrübungen im Objekt halt oder in und am Objekt halt statt. Und man richtete dann Feuerwehrschläuche auf das Objekt und flutete das Haus, was dann natürlich auch zu Wasserschäden und insbesondere, dass die Lehmdecken sich voll saugten, Wasser und dann halt runterstürzten.
Die wird zu schwer. Und dann
ja, und am Ende wären wir froh, wenn zumindest mal 30% der Balkenköpfe des Objektes in Ordnung sein würden, aber insbesondere im oberen Bereich.
Aber das hat auch, dass wir teilweise die Dielen sind gerettet, weil die war unter diese ganze Lehm, was du sagst, ja. Weil da war die Dielen nicht geklaut.
Ja, die sind da nicht geklaut, aber teilweise sind da natürlich vergammelt. Aber ja. Das gibt halt, aber ein paar Sachen haben es dann doch überlebt. Ja.
Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung? Es war ja zuletzt sehr zugewachsen und versteckt. Spiegelt sich sowas dann auch im Bewusstsein der Bevölkerung wieder, sodass es dann im Prinzip auch aus ihren Köpfen verschwunden ist oder spielte das gar keine Rolle?
Das Objekt war eine ganze Zeit lang aus den Köpfen der Menschen halt verschwunden und es war auch hinter sehr recht groß gewachsenen, was sind das halt, Kiefern halt gewesen, die man dann halt irgendwie dort da vor dem Haus dann halt gepflanzt hatte, so dass es auch von Prohn aus, also von dem Nachbarort, wenn man aus Richtung Stralsund kam, gar nicht mehr zu sehen gewesen ist. Und eigentlich ist das über den Prohner Bach eine imposante Erscheinung, das kleine Gebäude. So klein ist es nur auch wiederum nicht.
Und da gibt es Menschen jetzt, da haben das erst, also bewusst gesehen, weil die fahren vorbei, wo die Tannen sind weg. Ja. Dass die plötzlich hat, da ist doch was da. Und das ist auch
schön. Es gibt auch tatsächlich insbesondere relativ viele jüngere Leute, also sag ich mal Mitte 30 oder Ende 20 oder so etwas, auch aus den Nachbarorten, aus Prohn, Altenplänen oder also dort aus der ganzen Gegend, die plötzlich dieses Objekt halt gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob das Interesse für Lost Places und irgendwelche anderen Sachen halt ist. Und also da ist auch eine junge Dame, die dann auch auf uns zugekommen ist und die wollte auch auf jeden Fall schon gerne dort halt heiraten. Also das kann sie vielleicht auch irgendwann mal machen, wenn sie dann halt heiratet.
Aber es ist kein Lost Place.
Es ist halt kein Lost Place, das Objekt. Wir sind ja sehr, sehr fleißig dabei. Es ist schon so, dass wir merken, dass einmal eine Generation halt gibt, die einen direkten Bezug zu dem Objekt halt haben, dass sie als Flüchtlinge und Vertriebene dann halt gewohnt haben. Dann gibt es halt die mittlere Generation, die so etwas mehr als peinlich oder Belastung halt irgendwo gesehen haben, die dort keinen Bezug zu haben. Aber insbesondere die jüngere Generation, ich sage mal 35 und darunter, die haben ein sehr, sehr großes Interesse auch in der Region.
Ich glaube auch so eine Sehnsucht, was und irgendwo Sehnsucht, wie Oma hat gelebt oder Oma. Also man merkt, da ist irgendwo die Vergangenheit, was die nicht mehr finden kann, weil alles ist so modernisiert.
Und wenn man an einem normalen Sonntag dort in dem Haushalt ist, dann finden sich sehr, sehr viele Leute aus der Region halt auch, die aus Neugierde an dem Objekt, und wenn man die Leute dann halt reinbittet, dann sind die alle immer sehr, sehr interessiert. Also das Interesse ist es schon sehr groß, auch aus Stralsund heraus.
Wie steht denn die Region zu euren ersten Schritten?
Also auch da ist es halt so, dass wir, es gibt natürlich einige Leute, die auch nicht verstehen können, dass irgendjemand etwas, so etwas halt anfangen möchte oder eine solche Sache halt, sich einer solchen Sache halt annimmt. Aber das würde ich fast sagen, ist die Minderheit. Aber leider die Leute, die einem die einen am meisten konfrontieren oder mit denen man am meisten zu tun hat. Aber das ist meiner Meinung nach ein relativ kleiner Teil, 2-3%. Mhm. Aber diese 2-3%, die müssen dann auch immer ihre Meinung halt äußern, was für eine Dummheit man da begeht und wie sinnlos die ganze Geschichte dann halt sei. Und naja, aber ich denke schon, dass sehr viele Leute das auch sehr, sehr gut finden. Also einmal die Leute, die einen direkten Bezug dazu halt haben und auch dort irgendwie ihre Kindheit oder die ihre Oma oder ihre Tante drin gehabt halt haben. Aber auf der anderen Seite schon eine jüngere Generation, die auch dort ihre eigene Geschichte drin sehen und da ein Interesse für haben. So ein steinernes Zeugnis.
Ich glaube, das ist ein bisschen, man ist stolz, also stolz, du magst nicht das Wort stolz, aber ich glaube auch, wenn man kommt von so ein kleiner, also ich sage von Prohn und plötzlich hat man eigentlich kriegt man mit, was für ein tolles Objekt da um die Ecke da stehen. Also ich glaube, das macht das auch.
Also alles in allem denke ich, die Leute sind sehr, sehr positiv.
Dass eh was passiert.
Ja. Ihr habt ja auch schon einige Events gemacht. Wie hat sich denn das im Ort integrieren lassen?
Das, glaube ich, hat sich sehr gut. Also ich finde, also du meinst, wenn wir haben so offene Tür oder eine Ausstellung und.
Also bei der Kunstausstellung, die wir halt gemeinsam mit einem sehr, sehr netten Künstlerpaar, Lini und Jesko, halt gemacht hatten, die lief über mehrere Wochen, primär an den Wochenenden. Und ich glaube, es kamen insgesamt mehr als 500-600 Besucher und auch direkt zufällige Leute. Lilly und Jesko hatten dann ein paar nette und lustige Schilder an der Straße halt aufgestellt, die wir dann bei der Gemeinde beantragt hatten. Und es sind sehr, sehr viele Leute aus dem Dorf und aus der Region dort halt angekommen und das Interesse war schon sehr, sehr groß. Und es war ja, ich sage jetzt mal, das Gerücht oder die ganze Geschichte, dass dieses Objekt überhaupt nicht rettbar sei, dass es so einsturzgefährdet halt sei und dass wirklich das Objekt halt verloren geglaubt gewesen ist. Und das war halt in den Köpfen der Menschen verankert. Naja, und umso faszinierter sind sie dann jetzt auch teilweise die. Natürlich gibt es dort auch die ein oder anderen Leute, die halt sagen, ja, ihr werdet das nie schaffen. Dann gibt es andere Leute, denen das halt zu langsam geht, die dann halt sagen, ja, da ist ja die letzten Jahre nichts passiert oder irgendwie so etwas. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden schnell ersichtlich, wenn dort halt irgendwie erstmal 20 Container Müll entsorgt werden müssen oder halt auch im Garten oder irgendwelche.
Aber ich glaube, was war auch spannend mit so einer Ausstellung, dass die Menschen, also die Gäste konnten das den Kunst angucken, die konnten das Haus angucken. Das war nicht, dass man war beobachtet. Die Künstler fanden das unglaublich nett, weil in meiner Galerie stehst du da und wartet. Und hier konnte man, da war Gespräche mit Nachbarn, Menschen, da hat dort gelebt und gewohnt. Und du hast beides. Also die wollte natürlich gerne ihre Kunst verkaufen, aber die andere Seite auch diese Kontakt zu den Menschen vor Ort. Und dann haben die eine Malerei da oben gehängt, was man nur von erster Stock, also nur durch so ein Loch in die Decke. Und das hat irgendwo bei der Erinnerung beim so viele geblieben, dass man auch ein bisschen spielt mit dem Raum und nicht nur Wände und dann hängt die Malereien. Ja.
Uns begegnet neuerdings auch immer bei all den Gesprächen so ein neues Thema, für uns neues Thema, dass man ja den Häusern jetzt nicht die alte Funktion wieder zurückgeben kann. Man begleitet sie in ein neues Konzept, in eine neue Zukunft. Aber dass viele Leute das auch bewegend finden, sich mit der Regionalentwicklung zu beschäftigen. Wie seht ihr das für Sommerfeld?
Also in Sommerfelden mache ich mir keine große Sorge über die Regionalentwicklung. Das ist natürlich durch Stralsund und durch Rügen und so weiter ein touristisch sehr, sehr gefestigter Standort. Und ich glaube, dass eher dort eine Regionalentwicklung solche Objekte wie Sommerfeld halt gefährden. Also das heißt, das, was wir halt befürchtet hatten oder was, es gab ja dort auch Hotelinvestoren und es gibt auch Hotelinvestoren bei anderen Objekten und die dann natürlich auch eher in der Manier eines Altbauexorzisten durch das Objekt dann halt stapfen und dann natürlich dort mundgerechte Hotelzimmerchen dann dort anbieten. Und da ist es teilweise schon so, dass also eine zu große regionale Entwicklung dann auch manchmal den Objekten dann halt schadet. Und auch den Objekten halt schadet, dass es auch hier jetzt immer schwieriger bei anderen Objekten, die auch sich in Ostseenähe halt befinden, sehr, sehr schwierig ist, meinetwegen auch noch, was die Nachbargrundstücke und Nachbarbebauung und so weiter halt angeht. Das heißt, die Baugrundstücke und die Grundstücke sind so rar und so teuer halt geworden, dass man auch, das auch sehr, sehr schwierig ist, die Abstände dort zu halten. Und insofern ist manchmal auch eine zu rapide oder zu große regionale Entwicklung auch manchmal eine Bedrohung für ein Objekt.
Weil das muss schnell gehen, da klar, wenn du hast so Investoren in so Beträge, dann kosten jeden Monat und dann geht es nicht um das Haus und wie man das langsam und das Beste für das Haus, das geht es um das Geld da.
Also es gibt auf Rügen fantastische Gutshäuser, die mit sehr, sehr viel Geschmack und so weiter halt auch sehr, sehr schön halt gemacht sind. Aber sag ich mal, es gibt halt auch Objekte in einer exponierteren Lage und so weiter und so fort, die dann natürlich auch den Charme durch diese Profitorientierung dann natürlich auch verlieren. Und es gibt natürlich auch Objekte, die dann auch wiederum bedroht sind gerade durch eine solche Sache. Und das ist auch eine Sache, die wir halt dort mit Sommerfeld halt vermeiden wollten. Mhm. Also es hätte doch auch durchaus in die Hände eines Hotelinvestoren landen können, der dann bis ins letzte, in die letzte Kiminate den Dachboden dann halt ausbaut und Nebengebäude dort halt entstehen lässt, die zwar den einen oder anderen Arbeitsplatz dann eventuell in die Region halt bringen, aber ob das letztendlich die, also eine positive oder gewollte Richtung für die Entwicklung des Landstriches halt ist, das soll halt jeder für sich selber beurteilen.
Ja, und da ist, also da ist im Sommer schreien alle für Mitarbeiter und das bringt, also wenn du wieder ein saisonales Hotel, bringt er auch nicht.
Da hilft ein unkonventionelles Konzept einem solchen Objekt schon mehr und ich glaube auch, dass das dem Objekt besser tut als ein
Standard.
Ja, oder Luxussegment, Hotel, ähnliche Geschichte. Dort in Sommerfeld selber ist es halt so, dass eigentlich der Brunner Bach wieder in seinen ursprünglichen Lauf verlegt werden soll. Also der meandrierte dann halt irgendwo Richtung Brunner Wieg da gibt es schon halt Entwicklungen, aber die auch dann durchaus positiv sind.
Ihr hattet den Moment beschrieben, als ihr zum ersten Mal die Tür aufgesperrt habt und da vor diesem großen Haufen Müll gestanden habt. Ihr habt diesen Müllhaufen beseitigt. Was waren denn dann die ersten wesentlichen Entscheidungen mit dem Haus in baulicher Hinsicht?
Also die ersten baulichen Entscheidungen waren natürlich schon, dass wir dort in dem mittleren Bereich, dort wo die Treppe halt ist, da waren auch massive Löcher im Dach. Dann haben wir halt natürlich schon strukturell mit Drehsteifen dann halt dort Balken abgestützt. Also das heißt, eine der ersten Aktionen war natürlich schon den Müll rauszusorgen, aber natürlich wollte keiner einen Balken auf den Kopf halt kriegen. Naja, und einige der Sparren waren dann halt kaputt.
Oh, die Treppe musste erstmal repariert, weil man kam nicht richtig auf Dach.
Ja, man kam
so ein bisschen auf die Seiten, also war nichts sehr sicher.
Aber ihr habt dann auch relativ schnell die alten Fenster geöffnet und neue eingesetzt, beziehungsweise in Anführungszeichen neue, die habt ihr in Dänemark besorgt.
Also das war auch ein schöner Zufall. Sommerfeld hatte auch mehrere Umbauphasen und hatte in diesem einen Teil halt auch in den 20er Jahren kleinsprossige Fenster einer barocken Anmutung.
Diese neobarocken.
Neobarocke Formgebung dann halt eingebaut gehabt. Und auf einigen älteren Fotos und auch die viele der Fenster, die also im Haus noch im zerbrochenen, kaputten Zustand halt gewesen sind. Und ich denke, dass bis auf wenige Zentimeter genau wir dort in Dänemark aus zwei Objekten dann neobarocke Fenster halt gefunden halt hatten. In Sommerfeld waren auch gründerzeitliche Fenster verbaut teilweise. Es natürlich wurden Fenster zu unterschiedlichen Zeitpunkten halt ausgetauscht und so weiter und so fort. Aber wir hatten da halt sehr, sehr viel Glück gehabt, die auf wenige Zentimeter halt passten. Ja. Und die das Denkmalamt dann für uns natürlich als Notsicherung genehmigt halt hat. Und gesagt hat, wir dürfen die erst einmal dort verbauen.
Das geht erstmal um Licht und Luft im Haus.
Licht und Luft im Haus halt drin zu haben.
Weil wenn das kein Luft, das ist das Schlimmste für ein Haus.
Naja, nun dürfen sie erstmal als Provisorium dann halt einbauen. Aber letztendlich denke ich schon, dass wir das auch genehmigt bekommen, die dann am Ende, also wir haben ja auch die Dokumentation, fotografische Dokumentation, also die unterscheiden sich zwar um ein paar Zentimeter, aber das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Mm-mm. Hoffe, dass wir das ganz gut hinbekommen. Ja. Ich finde, die sehen auch super aus.
Ja.
Also für das Alter und für.
Ja, aber wenn du ein neues Fenster einbaut, dann sieht das natürlich auch neu aus und der Haus sieht dann plötzlich mehr olle aus, als wenn das ein älteres Fenster rein passt besser zusammen.
Ja. Ja, da gibt es natürlich auch viele Puristen, die dann halt sagen würden, nein, das sei zu historisierend und wenn das jetzt alles weg ist und so weiter und so fort. Also entweder man macht es genau wie das Original, was da vorher drin gewesen ist und bastelt das genau nach. Also ich bin da nicht so, also es ist halt schon so, dass es natürlich auch eine finanzielle Frage für uns halt ist, also ein Fenster in den Maßen und in der Größe und in der Qualität neu bauen zu lassen, da würden wir finanziell nicht stemmen können.
Aber wofür? Aber ich finde, was soll das machen für das Haus? Ich glaube nicht, das Haus wäre glücklicher mit einem neu gebautes Holzfenster als die hier, was wir jetzt drin haben. Ich glaube, das geht um
ökologischen ist es halt auch, sage ich mal so. Das ist dann also.
Aber
ist
ich finde, was ist das immer diese neue Fenster einbauen? Also selbst, dass man sehr gute dänische Fenster heute bauen kann, da hat man früher mit einer Qualität was und mit trocknen lassen und eine ganz andere Achtsamkeit. Also das, ich möchte nicht neue Fenster schlecht reden, aber in diesem Fall sehe ich gar nicht, was das soll für dieses Haus so. Klar, wenn da wäre keine die Fensterrahmen, alles ist 1:1. Nee, also wegen die Fenster ist natürlich anders, wenn das soll permanent bewohnt oder es, ich glaube, wir findet für das ist ein Eventhaus oder das wird eben den Sommer, der Frühlingssommer, also irgendwo eine andere bespielt als diese klassische, wie sagen wir, permanente Wohnung, wo gewisse Standards.
Der Ort heißt ja auch Sommerfeld. Also es ist
Wonderwall.
Nein, es ist tatsächlich ja. Wohl auch so gewesen. Das hat jetzt nichts mit Game of Thrones und Winterfell zu tun oder irgendwie so etwas. Aber das ist schon so, dass also die Wulflams wahrscheinlich die Sommertage oder Sommerwochen oder sowas dort halt verbracht haben und dann halt den Winter wieder in der Stadt. Und also das ist jetzt nicht so, dass wir den Luxus halt haben wollen, dass wir ein Sommerhaus und ein Winterhaus halt haben. Aber ich denke, dass halt viele der Veranstaltungen, die man halt dort machen kann, später eines Tages dann doch eher in den Sommermonaten als in den Wintermonaten stattfinden. Und deshalb muss ein Objekt ja auch gar nicht so
für das ganze Jahr.
Ja, und wenn genau. Es nur ein paar Tage in den Wintermonaten, dann müssen die Leute halt eine Jacke anziehen.
Aber ich finde, es ist auch wichtig, das geht auch um Respekt für das Haus. Man sieht in England mit den National Trust, die sind viel stärker mit diese nicht, dass diese Modernisierung und heutzutage Standard. Und ich finde oft, in Deutschland wird das oft, dass man versucht, alles zu bewohnen für jeden Tag. Und manchmal gibt es Häuser, dass vielleicht man macht mehr Schaden, wenn man sagt, man muss die für jeden Tag bewohnen, als die wäre nur für gewisse Anlässe.
Gibt oder? Das ja auch andere Leute, die das auch fantastisch so machen. Und zwar der Ronald ja auch mit seinem Haus und so weiter.
In Dölitz,
das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Lösung.
Ja.
Vorhin durften wir so ein paar Spuren sehen, die ihr gefunden habt. Was habt ihr da alles aufgefunden? Kacheln von einem Ofen?
Wir haben den mit die biblische Fliesen.
Es sind also mehrere, an mehreren Stellen sind halt auch, sag ich mal, blaue, sehr, sehr schöne Fliesen halt aufgetaucht, die von einem sehr, sehr großen Kachelofen oder von mehreren halt stammen würden. Teilweise mit biblischen Motiven, aber teilweise auch mit Seefahrmotiven. Also deshalb vermute ich vielleicht, dass es sich vielleicht mal um zwei Öfen halt handelte.
Deine kleine Brillen?
Ein paar Zwicker. wir haben von einer Dame auch einmal ein paar Reste einer Ledertapete bekommen,
richtig.
Also die dort halt im Haus gehangen haben soll. Wir haben an den Wänden auch sehr viele Tapetenschichten. Und die unterste Tapetenschicht, da haben wir tatsächlich, sind auch auf eine datierte Tapete halt
was sieht gestoßen. Eigentlich sehr modern
die, sie,
aus.
Ja, die sieht modern aus mit irgendwie so einer Ziegelimitation, aber die ist halt 1815 oder 19, ich kann mich gar nicht dran erinnern. 1815, glaube ich, halt gestempelt.
Februar. 9. Februar.
Und
dann war das diese Wappen, was war über ein Kamin?
Ja, Schevenbach.
Und die Anna?
Dann hast du, also neben deinen toten Tieren, die du halt dort gefunden hast.
Meine Maus, was ja. Betet? Welche?
Nein, die Steine, also das heißt.
Die Pfotensteine und die Vögelsteine. Ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Ich bin gerade.
Du hast sehr viele Steine dort gefunden.
Ja, also Pfotensteine und da hat man früher die Backsteine gebrannt, haben die erstmal draußen trocken lassen. Und dann ab und zu findet man ein Foto von Katze, Hund. Und wir haben ganz viele gefunden über den Jahren. Aber ein Vogel, das war aus Lüso. Und hier im Haus haben wir ein Wand, was war gar nicht tragen und hat sehr lose und das war alles, fast jeder Stein war mit Vogelabdrücke.
Natürlich auch noch, wir haben
barocke Türen vom Haus drinnen.
Barocke Türen vom Haus, barocke Wandpaneele vom Haus und ganz interessant Versicherungsunterlagen. Wir haben auch teilweise von Lagerbüchern und unterschiedliche andere Sachen, auch Schriftverkehr. Ja,
aber leider keine Goldschatz.
Bisher noch nicht. Wir sind noch am Suchen.
Das ist die 2%. Wir suchen noch.
Habt ihr denn jetzt von den ganzen Sachen, die ihr bis jetzt gemacht habt, schon ein Fazit, was ihr immer wieder so tun würdet für Sommerfeld oder was ihr auch von den Erfahrungen nicht mehr so tun würdet dort?
Also ich denke schon, dass wir das richtig halt angegangen sind. Ich denke schon, dass wir manchmal erstaunt sind, wie viel Arbeit da noch ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir das irgendwann mal unterschätzt halt haben.
Nee.
Wir haben das vielleicht mehr ausgeblendet, wie viel Arbeit da tatsächlich noch ist. Manchmal kriegt man da auch wieder einen Schreck. Ja.
Aber wenn da, aber das ist nicht, dass es Substanz ist, so schlecht. Also das ist sinnlos, das zu machen.
Ja.
Also ich finde, man sieht wieder, wo jetzt gerade Kopfbalken wäre ausgetauscht, was für, wie die Reste eigentlich sehr gutes Zustand ist.
Ja, und auch was für eine gute Qualität man dort halt verwendet halt hat. Wir hatten ein paar Geschichten, wo wir einen Förderantrag halt gestellt halt haben, aber Förderanträge und solche Wege sind nicht unbedingt unser Weg.
Ja.
Es ist einfach so, dass wenn man Förderanträge halt stellt, dann ist man auch zeitlich in irgendwelchen Dingen in Verzug. Das heißt, man muss dann innerhalb eines gewissen Zeitfensters gewisse Dinge
und
halt machen.
Und ist immer sehr 1 bis 2 Jahre und das ist sehr kurz für so ein kompliziertes Gebäude.
Ja, und da ist also eine langsamere, behutsamere Vorangehensweise, sind wir schon ganz zufrieden damit. Also
wenn es geht um Fördermittel, dann neue Fenster, neue Fußboden, da versucht man, weil da kannst du einfacher einen Kostenvoranschlag machen. Und das war auch selbst damals hier mit Rennen so. Aber wenn du möchtest, so viel wie möglich erhalten von den alle Substanz, da kann auch keine Handwerker einen Kostenvoranschlag geben, weil die wissen nicht, was die da, wenn die anfangen zum die Sachen zu. Und ich glaube, das ist für uns, es ist nicht gut für das
dann
Haus.
Versuchen wir dann alleine irgendwie hinzukriegen und dann denke ich halt mal, dass das Wichtigste ist natürlich, dass wir uns weiterhin Zeit für das Objekt halt lassen. Das liegt unter anderem daran, dass unsere Ressourcen, also unsere zeitlichen Ressourcen und auch die finanziellen Ressourcen natürlich irgendwo auch sehr, sehr limitiert halt sind. Aber ich denke, dass das für das Objekt eigentlich besser ist und also langsam und behutsamer dort halt voranzugehen. Und letztendlich ist das Objekt ja gut über 600 Jahre alt und da ist es eigentlich relativ egal, ob wir nun 2028, 32 oder 2034 dort dann irgendwie mal schlafen. Also das ist dem Objekt auch relativ egal, denn wir sind ja tatsächlich auch immer nur diejenigen, die da irgendwie mal für ein paar Jährchen drauf aufpassen.
Und das war auch, wo wir haben das Darlehen verkauft, dass wir haben sofort zu der Zimmermann gesagt, dass er muss Holz bestellen für die Kopfbalken vor, wie die woanders da, also dass wir, hat sehr schnell um das Geld da, dass die...
Also wir nennen das Organtransplantation. Nein, das ist klingt jetzt halt, wir hatten, für die Leute, die das halt nicht wissen, also wir hatten ein Gutshaus namens Dahlen halt erworben und das haben wir dann an ganz, ganz liebe Leute, nette Leute, Juliana und Felix dann halt
veräußert. Also erstmal lange gearbeitet.
Und haben halt das Objekt auch über mehrere Jahre halt dran gearbeitet und das halt begleitet und haben dann am Ende ist auch bei der Veräußerung dann etwas Geld war übrig geblieben, also Juliana und Felix wissen das halt auch.
Mhm.
Und das übrig gebliebene Geld wurde dann halt nicht in Brustvergrößerung von meiner Frau halt reingesteckt, sondern... Ja,
verspricht die sondern, immer noch, die größeren Brüste, aber ja, vielleicht kommt
sondern,
sie irgendwann.
Sondern das sind halt Balken für Sommerfeld dann draus geworden.
Ja.
Und,
ich sage jedes Mal, wenn das Haus ist verkauft, dann...
Wir hatten dann auch relativ viel Holz vor der Hütte, als die Balken angeliefert wurden.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ihr habt selten Angst vor Herausforderungen und meistens seid ihr auch unerschrocken bei maroden baulichen Voraussetzungen. Woher nehmt denn ihr eigentlich dieses Selbstvertrauen und die Zuversicht?
Das ist mein schlichtes Gemüt.
Und ich hatte 100% komplett Vertrauen in Knut. So, wenn er sagt, das Haus möchte er gerne, dass wir soll das kaufen, dann sage ich ja selbstverständlich. Ich wäre mit ihm den... machen wir.
Ja, das ist eine gute Kombination. Also ich denke nicht viel drüber nach, bin relativ einfach gestrickt, habe ein schlichtes Gemüt und blende die Risiken aus. Und Christina sagt, wenn sie vertraut ihrem Mann. Also.
Super, so macht man das.
Nein, ich denke, wir haben, ja, ich weiß es nicht. Also ich habe auch ganz einfach sehr, sehr viel Vertrauen in die Substanz von diesen Objekten und ich möchte jetzt auch überhaupt nichts andere Objekte diskreditieren und so weiter und so fort. Gerade barocke Objekte oder Objekte, die halt älter sind als Barock, die haben meist einen etwas schlichteren Baukörper. Also das heißt, die haben jetzt nicht unbedingt ein Dach mit großen Vorsprüngen und die haben jetzt nicht irgendwie 27 Erker und irgendwelche seltsamen Dachformen und so weiter und so fort. Die haben da eine relativ schlichte Mütze oben drauf Und bei diesen Gutshäusern ist das halt ja immer ganz wichtig. Mütze muss trocken sein und Füße müssen trocken sein. Und das ist bei diesen alten Objekten, da habe ich halt schon irgendwie immer ein relativ gutes Vertrauen. Obwohl wir bei denen halt schon natürlich gesehen haben, dass die Balkenköpfe dort auch angeknabbert gewesen sind und oder beziehungsweise in einem sehr schlechten Zustand. Aber meist sind tatsächlich je schlichter der Baukörper, je weniger Gauben, je weniger Mittelrisalite, je weniger irgendwelche Vorsprünge und so weiter und so fort, desto geringer ist natürlich auch das Risiko in dem Objekt. Und
das ist diese böse Schaden, wenn du hast Knappen oder so inliegende Regenrinne oder so Vorsprünge, da kann das Jahrzehnten reinregen. Und wenn man auch hat das Haus, wenn es lange leer stand, dann sieht natürlich keiner das und kontrolliert das. Und das kann diese jeden Tag, also diese immer für die Pilze.
Also man hat sehr, sehr gute Materialien verwendet und dann ist es halt so, dass diese Gebäude relativ schlichte Kobel sind und manche Objekte aus dem 19. Jahrhundert, die sind dann dort, sage ich schon, häufig immer gefährdeter.
Weil die sind zu opulent gebaut für, um nachverlässig zu werden für so ein langes Alter.
Habt ihr einen Lieblingsplatz im Haus schon gefunden?
Ja, das ist da bestimmt dein Büro da oben, war oder?
Ja, nein, also ich meine, das Lieblingsplatz ist eine gute Frage. Also ich finde natürlich den Saal oben sehr, sehr toll, aber das wäre zu offensichtlich.
Ja.
Ich denke, die Oberetage, also ganz, ganz oben mit dem Blick in die Landschaft.
Und dann
also
nehme ich die kleine Raum mit die, oh, das ist so hübsch, aber das ist so klein.
Ja.
Das ist kein Raum.
Kannst du die beiden Räume, es gibt ja auf beiden Etagen diese Räume, kann man die noch mal ein bisschen umreißen, weil die waren ja sehr, sehr speziell.
Das sind ganz, ganz kleine Zwischenräume, die vier Türen mit vier barocken Türleibungen halt haben und oben eine gewölbte Decke mit einem ganz schlicht gezogenen barocken Stuck. Und
das ist für ein Puppenhaus, also das ist...
Maximal einmal ein Meter, mal oder?
Und bei einmal ein Meter,
vielleicht weniger, aber das ist so eine hübsche, aber das ist da inzwischen, wo man das gar nichts sieht oder achtet. Ja, aber man kann auch nicht da sitzen. Das wäre auch nicht ein Raum.
Das würde mich auch nochmal interessieren, da vielleicht auch mal noch jemanden halt zu haben, mal der zu gucken, wie die Originalfarbfassung des Raums halt mal gewesen ist. Also das sind auch nochmal Aufgaben, die mal gucken.
Ja. Also Knut plant unser Schlafzimmer da oben am zweiten Stock.
Ja, also 2032. Also.
Kann auch ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen.
Ja.
Das Bett, das dauert auch nicht lange.
Nee, ach, das
du hast doch mehrmals
Ich habe auch schon da geschlafen, aber die Fledermäuse stören immer so sehr.
Ja.
Das haben wir euch schon mal gefragt. Und Renzo, was bedeutet es für euch, so ein Denkmal zu begleiten?
Das hier, Sommerfeld, ist ein viel, viel größerer Respekt.
Auch Verantwortung.
Verantwortung, ja.
Gerade in Sommerfeld, wir hatten ja auch das letzte Mal schon gesagt, dass wir ja auf gewisse Objekte immer nur eine Zeit lang halt aufpassen und dass wir irgendwo Passagiere der Zeit sind, die dann irgendwie, und dann müssen das andere Leute halt machen. Und das ist so eine kleine Zeitkapsel noch gewesen, also durch dieses Objekt. Und dort ist es halt so, dass ich möchte jetzt auch nicht zu despektierlich von irgendwelchen Hotelgesellschaften oder irgendwelchen anderen, aber es wäre halt so einfach, dieses Objekt in irgendwie etwas anderes zu verwandeln und dort irgendwie etwas, also dem Objekt den Charme zu nehmen und das Objekt dann zu sehr zu glatt zu machen. Und ich finde, das Objekt hat das halt verdient, auch in Würde gealtert zu sein. Ja. Und
kein Botox und Facelift und sowas.
Ja. Also so ein bisschen die Perfektion der Imperfektion. Und das ist auch so ein bisschen unsere Verantwortung, da vielleicht darauf zu achten, dass das, sage ich mal, in der Zeit, wo wir drauf aufpassen können. Denn diese Objekte, die wirklich halt auch diesen Charme der Zeit irgendwie noch, also wenn man das einmal alles glatt gemacht hat, dann ist das halt weg. Und wenn die Patina erstmal weg ist, dann ist halt sehr, sehr schwer rückgängig zu machen. Und so ist das schon so, dass ich da jetzt denke, das ist eines der wenigen Objekten, also ich finde ja auch immer noch, das ist zum dritten Mal jetzt Ronas Objekt halt super gemacht und so weiter und so fort. Und also dass da ein großer Respekt gegenüber des Alters des Hauses und so weiter halt ist. Und so würde ich das auch ganz gerne dort handhaben. Und so hat man damit ja auch eine Verantwortung. Und das ist ja halt so, dass was wir jetzt halt machen, wenn wir da etwas kaputt machen oder beziehungsweise etwas halt gestalten. Das hat ja auch wahrscheinlich für eine längere Zeit, die auch vielleicht unsere Lebenszeit halt überschreitet, das Haus dann irgendwo halt geprägt. Mhm. Und das ist schon irgendwie auch, dann sage ich mal, spannend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mir irgendwie ein Denkmal setzen möchte oder irgendwie sowas. Also so arrogant bin ich auch nicht.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle fragen, was erzählt man sich rückblickend über euch zum Bezug dieser Häuser?
Aber ich glaube, da wir haben es für viele Menschen ein Mut, also für die positive Sage, dass wir haben Mut gegeben, man auch teilweise Sachen zu lassen, dass man muss nicht alles perfekt machen, man muss nicht alles renovieren, man kann auch Räume, ein Haus muss nicht fertig renoviert, man kann auch, also Dach ist, muss dich, ja. Aber dass diese fertig zu machen, das ist, weil ich glaube, für viele wird das so irgendwo so eine Olympiade, um alles fertig zu kriegen, stattdessen zu sagen, nein, dann haben wir diesen Teil für uns und das Rest bleibt roh. Und dann können wir immer später gucken. Und es muss nicht glatt, es muss nicht hier alles perfekt und gerade. Und da kann man auch ein neues Haus kaufen. Also diese Mut, also ich glaube, so ein bisschen diese Mut vielleicht so ein bisschen, dass ein altes Haus darf alt sein. Mit so ein paar Falten und schiefe Sehne und sowas. Und Geduld, ja. Und
geduldig muss man auch sein. Ja.
Welche Gäste fühlen sich denn bei euch am wohlsten in Sommerfeld?
Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich denke, dass viele Gäste sich bei uns halt wohlfühlen. Also das können ganz normale Leute aus dem Nachbardorf sein, die irgendwie einen Bezug oder keinen Bezug oder ein Interesse haben, irgendwie an dem baukulturellen Erbe halt haben oder irgendwie nur ihre Neugierde stillen wollen, weil sie halt wissen möchten, was dahinter ist. Ich denke, dass die sich ganz wohlfühlen und da auch irgendwie ganz, ganz nett halt vorbeikommen. Ich denke, dass viele offene Menschen, die sich halt sehr bei uns wohlfühlen, aber es gibt natürlich auch Leute, die halt Angst vor Spinnen haben oder die sagen, oh Gott, und hier ist ja Ungeziefer oder hier zieht's ja durch oder aber ich glaube, dass die gar nicht erst unsere Gäste werden. Mhm. Also ich glaube, dass die gar nicht erst durch die Tür halt kommen, sondern die werden vorher schon abgeschreckt durch die ganze Sache. Also das ist dann halt
Man möchte auch so ein bisschen Abenteuer lieben.
Ja, die viele Leute werden da wahrscheinlich selber so was nie machen und auch so nicht leben wollen oder auch so nicht dort länger Zeit verbringen wollen. Aber für die Zeit, die sie halt da sind oder durch das Objekt halt durchlaufen oder sich eine Ausstellung oder ein Konzert halt anschauen. Also da ist
Firmenretreat, dann ist das.
Ja, und die Leute, die halt Kopfschütteln vorbeilaufen, die gehen auch nicht rein. Ja.
Also die Ausstellung war jetzt tatsächlich auch mein Stichwort. Mhm. Ist es ein Konzept, was ihr in Zukunft fortführen werdet, immer mal wieder solche Ausstellungen, vielleicht auch Lesungen oder Konzertveranstaltungen durchzuführen?
Also das Ganze ist ja halt, das Sommerfeld ist im Moment eine Kuh, die ganz einigermaßen Heu frisst, aber noch keine Milch halt gibt oder keinen Tropfen. Und das, was man mit solchen Ausstellungen oder mit solchen Dingen halt erreichen kann oder Konzerten, das ist halt, da wird es sich niemals um Hektoliter halt handeln, sondern vielleicht mal irgendwie um ein Fingerhütchen voll. Also das ist schon schön und das bringt unheimlich viel Spaß und es bringt einem Kontakt irgendwie mit den Leuten und ich glaube auch, dass wir weiter in der Zukunft oder auch gerne so etwas halt machen möchten. Ich möchte
ist auch gut für das Haus, die Türen werden aufgemacht und dass man hat so, das alles wird durchgefegt und man das, ich finde, es ist eine schöne Methode, das Haus wieder so in die Augen.
Und auch die Menschen daran teilzuhaben, denn das ist ja halt auch, sage ich mal, nicht nur unsere Bude, sondern das ist halt irgendwie auch irgendwie ein baukulturelles Erbe, was viel, und da ist es natürlich ein schöner Weg, das Menschen zugänglich zu machen. Aber das ist schon, sage ich mal, immer mit einem Aufwand halt verbunden und jetzt nicht unbedingt wird einem monetär halt vergütet. Aber wir werden es weiterhin halt tun, aber dass es ein Konzept ist für das Haus wahrscheinlich weniger, sondern es wird weiterhin bei uns mit dabei und Leute sind herzlich willkommen und wir würden gerne solche Ausstellungen weiter oder solche Dinge halt weitermachen.
Ich finde es auch schön und da hat man das für eine kurze Zeit oder man macht eine Sache und das ist immer schön auch mit die Menschen aus die Umgebung oder kann auch weiter weg und dann war sie vielleicht letztes Mal von einem Jahr her oder von 3 Jahren und dass die auch spüren, was da alles passiert, weil klar, das, wenn man vorbeifährt, sieht man das nicht. Das ist im Moment ist diese Kopfbalken da, eine...
Also, als ihr das letzte Mal da, ihr wart ja auch zu einer Ausstellung bei uns halt mit dabei, das war vor 2 Jahren so um und bei, und zufälligerweise vor euch war auch gerade ein Paar aus Hannover, die habt ihr ja gerade noch gesehen, die
war aus dem Künstler.
Die waren auch bei der letzten Veranstaltung halt dabei gewesen, und viele Leute kommen dann halt wieder und sind dann auch an der Geschichte halt interessiert, und wir möchten denen auch weiterhin die Möglichkeit halt geben, da dann immer noch mal wieder rein zu luschern. Aber lieber vielleicht kanalisiert, dass man also jetzt nicht, dass die Scheiben einschlagen und rein müssen.
Nein, sondern das ist ein bisschen doof.
Wie kommen denn die Leute auf euch zu?
Also es gibt schon mal irgendwie das weltweite Internet. Da habt ihr alle schon mal von gehört. Also Christina hatte auch gerade eben noch mal wieder eine Anfrage über einen Videodreh eines Musikvideos, die dann, weiß ich nicht, über Instagram oder irgendwie andere Kanäle dann auf dich Aufmerksamkeit geworden sind. Also das ist schon so, aber man findet uns schon im weltweiten Internet, und wenn man dann, da gibt das dann ja auch die ein oder andere Sache. Manche Sachen unterstützen wir gerne.
Wenn das ein Künstler, ich sage, das ist Kunst oder Musik.
Oder wenn es ein internationales Unternehmen mit zu viel Geld ist, die dann halt auch irgendwie dort die Räumlichkeiten für internationale Fotoshoots halt mieten möchten, ist tatsächlich auch schon passiert. Oder auch für Videodrehs dann, aber wir haben dort eine andere Berechnungsgrundlage für die einen als für die anderen.
So muss man das machen.
Das nächste Event ist dann Pfingsten?
Ja, nee, wir haben zum Pfingsten Kunst offen. Da ist Matthias Backholz, was macht beim
Unsitz. Ein Lokaler, also ein Schweriner Künstler.
Was macht eine Ausstellung, und ich wäre, das haben wir gar nicht besprochen, aber ich wäre normalerweise dann auch, wenn die Künstler haben ihre Bilder aufgehängt, dass ich dann mit meine Äste und
ja, deine Installation.
Meine Installation zu den anders Malereien oder Kunst da, dass das wirkt am Ende ein gemeinsame in Zusammenarbeit von das Gutshaus, der Künstler und ich, dass das alles wird auch eine Gesamtkunstwerk dann.
Ja. Ja? Das ist, wird sicherlich eine nette Ausstellung.
Ja.
Aber leider nur ein Wochenende, also aber wir gucken mal, ob wir zum Sommer nochmal oder im nächsten Jahr, wenn wir nochmal die nächste Bauphase abgeschlossen haben, dann würde ich nochmal auch eine größere und längere Ausstellung für den Sommer dann irgendwie halt dort machen wollen. Aber das müssen wir nochmal sehen, wie weit wir kommen.
Ja. Gibt es da einen Newsletter bei euch oder?
Schaffen wir alles
gar nicht so weit. Gar nicht so weit. Ich wäre versuchen, ob ich das mit Ihnen kontaktieren, dass wir das vielleicht auch euch geben können.
Kriegen wir schon hin.
Das kriegen wir hin.
Ja, ja, irgendwie werden die Leute schon aufmerksam. Zu nur ein paar Straßenschilder oder irgendwie
sowas. Ja, das war so süß damals mit Lilian Jesko. Und die hat so ein Magenbummel, dass keine Leute kommen. Und jetzt haben die Berlin verlassen hier für diese Sommer oder diese Ausstellung. Und die war voll schockiert, wie viele Menschen da plötzlich standen da und hat an den Tür gekratzt. Und die sagen, wir machen erst mal 16 Uhr auf. Und die haben gedacht, die soll doch nicht Sonnenbaden da. Und da stehen die da. Und die kam auch den Tag davor und früher. Und die war so.
Ja, als sie die Türen aufgemacht haben, da standen die Leute schon draußen vor der Tür, haben Schlange gestanden. Also war schon ganz lustig.
Das war ganz.
Und es war halt wirklich dieser bunte Mix. Also zwischen indigener Dorfbevölkerung und irgendwelchen Touris mit Badelatschen. Also das war schon irgendwie.
Und auch Kaufinteressanten.
Ja, Kunstinteressierte.
Und das hat das sehr
Kaufinteressierte und das war super.
Und das ergänzt sich sehr schön, das so alles gemeinsam da so haben.
Ja. Also wunderbar.
Also ich würde sagen, wir packen das bei uns auf jeden Fall in die Shownotes und wir haben ja auch ein Newsletter auf unserer Webseite, da gebt ihr uns mal alle Informationen und dann verteilen wir das.
Das machen wir.
Ja, vielen Dank, das war der Gutshauspod aus dem Gutshaus Sommerfeld. Wer hier vielleicht mal vorbeikommen möchte, der schreibt euch wahrscheinlich lieber über die Renzo-Seite eine E-Mail und kann sich vielleicht mal anmelden, um das Haus auch mal
über Insta bei Christian.
Ja, oder was das alles heißen.
Ja, also wir packen alles in die Shownotes und freuen uns hier vielleicht.
Aber nicht zu viele, am besten die Unternehmen mit viel Geld.
Und keine Steine werfen.
Ja, genau. Also, wir packen alles in die Information rein und dann freuen wir uns schon in ein paar Jahren mal eine Update-Folge zu diesem Gutshaus zu bringen.
Ja.
Merci.
Gut, gut. Danke für den Besuch.
Ja. Dank euch.
Ciao. Tschüss.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.